Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Jetzt ist die Schweinegrippewelle da und amtlich. Die Zahl der Fälle hat sich innerhalb nur einer Woche verdoppelt. Graubünden kämpft gegen die kalten Betten. Der Kanton schränkt den Bau von Zweitwohnungen ein. Russland muss grundlegend modernisiert werden. Wirtschaftlich sei das Land nicht konkurrenzfähig, sagt Präsident Medvedev in einer großen Rede. Barry Callebaut, der weltgrößte Schokoladeproduzent, steigert Umsatz und Gewinn, trotz der schwierigen Wirtschaftslage. Und im Tagesgespräch Pakistan. Die Armee kämpft gegen die Islamisten im Land, Terrorbomben richten täglich Blutbäder an, Menschen sind auf der Flucht. Die innere Stabilität scheint der Atommacht Pakistan Schritt für Schritt abhanden zu kommen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christoph Studer.
Die Zahl der Fälle von Schweinegrippe in der Schweiz nimmt seit 3 Wochen rasant zu. Mittlerweile sind laut dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, fast alle Kantone betroffen. Patrick Mattis vom BAG.
Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Zahlen noch einmal verdoppelt. Wir sind also jetzt wirklich in einer exponentiellen Wachstumsphase. Die Pandemiewelle in der Schweiz ist da, hat begonnen.
Am stärksten betroffen sind junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren. Bislang führte die Schweinegrippe in der Schweiz noch zu keinen Todesfällen. An der gewöhnlichen saisonalen Grippe sterben in der Schweiz jährlich zwischen 400 und 1000 Menschen. Die Gebühren für Fernsehen und Radio in der Schweiz könnten künftig für alle Haushalte obligatorisch werden. Einen entsprechenden Vorschlag werde das Bundesamt für Kommunikation, das BAKOM, dem Bundesrat vorlegen, sagte BAKOM-Direktor Martin Dummermuth der Berner Zeitung. Bisher ist grundsätzlich gebührenpflichtig, wer über ein Empfangsgerät verfügt. Laut dem BAKOM ist diese Definition aber zunehmend schwierig, da heute auch mit Computern und Handys Radio und TV konsumiert werden können. In der Libyen-Affäre hat sich der libysche Vizeaußenminister erstmals zum Vorwurf der Geiselnahme geäußert. Die beiden Schweizer Geschäftsleute seien weder entführt worden, noch seien sie verschwunden. Die beiden seien vor 3 Wochen von der Schweizer Botschaft an einen anderen Ort gebracht worden, weil Schweizer Medien über eine mögliche militärische Befreiungsaktion berichtet hätten. Am Montag sind die beiden Schweizer wieder in die Botschaft zurückgebracht worden, ohne Angabe von Gründen. Der Bundesrat will höhere Strafen für sogenannte Ökoterroristen prüfen. Hintergrund sind die kürzlichen Attacken militanter Tierschützer gegen Novartis-Chef Daniel Vasella. Der Bundesrat hat das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, einen entsprechenden Bericht auszuarbeiten. Der Kanton Graubünden schränkt den Bau von Zweitwohnungen ein. Bei neuen Bauzonen dürfen nur noch 30% der Baufläche für den Bau von Zweitwohnungen genutzt werden. Mit der neuen Bestimmung will die Bündner Regierung der einheimischen Bevölkerung wieder erschwinglichen Wohnraum verschaffen. Mindestens 35 Gemeinden sollen zudem bis Mitte 2013 Lösungen vorweisen im Kampf gegen sogenannte kalte Betten. Betroffen sind unter anderem die Tourismuszentren Flims-Laax, Lenzerheide-Arosa, Kloster Staffos und Schulz-Samnaun. Die Nidwaldener Regierung will die Steuern weiter senken. Nach einer Revision sollen in Nidwalden Familien weniger Steuern zahlen. Bei der Gewinnsteuer will Nidwalden mit den steuergünstigsten Kantonen gleichziehen und den Gewinnsteuersatz von 9 auf 6% senken. Russland solle wieder zur Weltmacht werden, fordert Präsident Dmitri Medvedev in seiner jüngsten Rede an die Nation. Dazu müsse Russland seine chronische Rückständigkeit überwinden und grundlegend modernisiert werden. Weiter sagte Medvedev, bei der Erneuerung müsse sich Russland auf demokratische Prinzipien stützen. Sich auf einen Führer zu verlassen, wie zu Sowjetzeiten, genüge nicht. Medvedev hat die Zustände in Russland wiederholt kritisiert. Allerdings beklagen Bürgerrechtsbewegungen, dass den Ankündigungen bisher kaum Taten gefolgt seien. Barry Callebaut, der weltgrößte Produzent von Schokolade, hat seinen Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 08/09 steigern können, trotz der schwierigen Wirtschaftslage. Beim Umsatz legte das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz um gut 1% zu, beim Gewinn um mehr als 10% auf 227 Millionen Franken. Barry Callebaut konnte trotz schrumpfendem Weltmarkt mehr Schokolade verkaufen. Für viele Angestellte ist es offenbar wichtig, ob ihr Arbeitgeber ethisch und umweltbewusst handelt. In einer Befragung von mehr als 2000 Personen in der Schweiz hätten knapp 90% angegeben, sie würden einen Arbeitgeber mit sozialer Verantwortung bevorzugen. Das berichtet ein internationales Temporärbüro, welches die Befragung in Auftrag gegeben hatte. Weiter gaben 43% der Befragten an, sie würden Lohneinbußen oder einen Karriererückschritt in Kauf nehmen, wenn sie für ein Unternehmen arbeiten könnten, das der Ethik und dem Umweltbewusstsein einen hohen Stellenwert einräumt.
12.36 Uhr. In detaillierteren Berichten befassen wir uns in den nächsten Minuten mit der Schweinegrippe, die sich jetzt sehr rasch ausbreitet. Mit der großen Rede des russischen Präsidenten vor Parlament und Nation, mit dem hohen Preis für Kakao und den Auswirkungen auf Schokoladeproduzenten, mit dem Protest an den österreichischen Universitäten und mit Platz 41 auf der neuen Rangliste der mächtigsten dieser Welt. Was aus Pakistan seit Wochen und Monaten über Militäreinsätze, Bombenanschläge und Vertriebenenelend zu berichten ist, setzt sich zu einem beunruhigenden Gesamtbild zusammen. Pakistan, ein Land ohne Stabilität, aber mit Atomwaffen, ist Thema im Tagesgespräch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.351 Punkten, ein Minus von aktuell 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 51,13 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,110. Das Wetter. Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vor allem in den Alpen. Am Abend kommt von Westen her wieder Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei rund 10 Grad. Im Süden bleibt es noch oft sonnig. Die Höchstwerte liegen im Tessin bei 12 Grad. Morgen Freitag hat es im Norden erst Nebel und Wolkenfelder. Am Nachmittag wird es dann vor allem in den Bergen dank Föhn wieder sonniger. Im Süden bleibt es noch sonnig. Am Wochenende ist es im Norden mit Föhn teils sonnig. Vor allem in der Nacht auf Sonntag fällt aber etwas Regen. Im Süden ist es oft bewölkt und zeitweise nass. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen rund 13 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Schweinegrippewelle hat die Schweiz also voll erfasst. Die Zahl der Erkrankten steigt schnell. 12 Personen befinden sich wegen der Schweinegrippe zurzeit in Intensivpflege. Trotzdem gebe es keinen Grund zur Panik, heißt es beim Bundesamt für Gesundheit. Pascal Krauthammer zur aktuellen Situation.
Das Virus breitet sich rasant aus. Immer mehr Personen mit Grippesymptomen konsultieren einen Arzt. Es sind doppelt so viele wie noch letzte Woche. Und auch im Labor werden inzwischen doppelt so viele Verdachtsfälle bestätigt wie noch in der Vorwoche. Auf die Frage, wie viele in der Schweiz nun tatsächlich infiziert, also am Schweinegrippevirus erkrankt sind, sagt Pandemieexperte Patrick Mattis vom Bundesamt für Gesundheit BAG.
Wir gehen davon aus jetzt, dass es bereits mehrere 10.000 sind, aber genau lässt sich das im Moment nicht sagen.
Die Statistik zeigt aber klar und deutlich, dass sich neu vor allem Jugendliche mit dem Schweinegrippevirus anstecken. Im Sommer noch waren es die vielgereisten Berufstätigen, die das Virus als Träger eingeschleppt hatten.
Jetzt haben wir eben die Situation, dass es sich in der Schweiz ausbreitet und vor allem eben in Schulen zu Ansteckungen kommt, dementsprechend eben jüngere Alterskategorien, die jetzt primär betroffen sind.
Mattis betont, dass es zurzeit genügend Impfstoff gebe für die Risikogruppen wie Schwangere oder chronisch Kranke zum Beispiel. Kein Grund zur Panik gebe es auch für die über 60-Jährigen, für die eigentlich kein Impfstoff zugelassen ist. Diese Altersgruppe könne sich trotzdem impfen lassen.
Das ist nicht eine Frage der Sicherheit, die fehlende Zulassung, sondern eine Frage der Wirksamkeit. Hier sind einfach noch nicht genügend Daten da, aber die Empfehlung von ECIF und von BAG ganz klar, dass auch diese Leute sich impfen lassen können.
Bis zum Impfstart der Gesamtbevölkerung empfiehlt das BAG mit einfachen Mitteln, die Grippe zu bekämpfen. Häufiges Händewaschen zum Beispiel. Damit lasse sich das Infektionsrisiko mindern und gefährdete Personen schützen.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Als der russische Präsident vor 2 Stunden vor den beiden Kammern des russischen Parlaments ans Rednerpult schritt, tat er das nicht nur, um sich an die politische Elite zu rächen. Eigentlich war es eine Rede an die ganze Nation, russlandweit am Fernsehen übertragen. Russland müsse wieder Weltmacht werden, sagte Präsident Medvedev, und dazu müsse das Land grundlegend modernisiert werden. Frage an Peter Giesling in Moskau, worauf hat er diesen großen Modernisierungsbedarf fokussiert? Was war der Schwerpunkt?
Nun, das Wichtigste in meinen Augen war sicher, dass er den Leuten gesagt hat, Russland müsse sich von der primitiven Rohstoffwirtschaft verabschieden. Russland hat ja lange Zeit eben vor allem von den Gewinnen gelebt, die Russland hat erzielen können durch den Verkauf von Öl, von Gas. Und Medvedev hat nun erklärt, man müsse die Wirtschaft wirklich dringend diversifizieren. Es brauche moderne Unternehmen und Russlands Wirtschaft beruhe eben nach wie vor sehr stark auf Strukturen, welche noch aus der seinerzeitigen Sowjetunion stammten, aus einem geschlossenen System, welches heute eben in der Offenheit des Weltmarktes überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig sein könnten. Und dann hat Medvedev auch ein wichtiges Thema angesprochen, die Korruption. Er hat die gegeißelt, aber letztlich keinen Weg gezeigt, wie man wirklich die Korruption jetzt bekämpfen soll. Er hat einfach das Phänomen kritisiert, gesagt, ja, man wisse beispielsweise bei der Polizei, da gäbe es sehr viel Korruption. Gleichzeitig aber hat er auch die Polizeiangehörigen immer wieder gelobt und gesagt, dass natürlich sehr viele sehr seriös dort arbeiteten, trotz der Korruption.
Hat Medvedev damit wirklich die größten Probleme angesprochen oder anders? Hat er auch ausgeblendet?
Er hat in seiner 1-3-viertelstündigen Rede eigentlich mehr oder weniger zu allen politisch relevanten Themen etwas gesagt. Er hat alles angesprochen, ausgeblendet. Allerdings hat er beispielsweise, dass vor rund einem Monat, am 11. Oktober, ja in verschiedenen russischen Regionen gewählt wurde. Und da ist es ja erwiesenermaßen nicht immer nur mit rechten Dingen zugegangen. Es ist viel gemogelt worden. Das hätte meines Erachtens Medvedev erwähnen müssen. Und er hätte nicht in seiner Rede nur das Vielparteiensystem loben sollen.
Und gibt es bereits erste Reaktionen auf diese Rede?
Nun, die Leute, die man im Saal beobachten konnte, die haben den Ausführungen Medvedevs eher reserviert zugehört. Medvedev hat auch eine betont sachliche Rede gehalten, also ohne Populismus. Und Medvedev hat bei seiner Rede auch sehr, sehr selbstsicher gewirkt. Und ich denke, dass ihm vor allem dafür, für diese Selbstsicherheit, sehr viele Respekt zollen.
Und werden den Worten denn auch Taten folgen oder folgen können?
Das ist sehr schwer zu sagen. Im Moment denke ich nicht, dass die Rede Medvedevs Folgen zeitigen wird, weil Medvedev ja auch heute im Kreml zu Leuten des alten Systems gesprochen hat. Und Medvedev ist eben auch Teil dieses alten Systems, das er eigentlich verändern möchte, aber eben, weil er Teil dieses Systems ist, eben auch nicht verändern kann. Er versucht es, aber man muss schon sehen, er steht eben nach wie vor sehr stark im Schatten seines Vorgängers, des jetzigen Ministerpräsidenten Putin. Und vielleicht, wenn ich das noch erwähnen darf, im Wirtschaftsmagazin Forbes ist heute publiziert worden, wer einflussreichster Politiker oder Wirtschaftsmann ist in dieser Welt. Putin steht da auf dem 3. Platz. Und der russische Präsident Medvedev lediglich auf dem 43.
Peter Giesling, und über Platz 41 in dieser Liste wird später in der Sendung noch zu reden sein. Schoki scheint ein krisenresistentes Produkt zu sein. Jedenfalls für den weltgrößten Schokoladehersteller Barry Callebaut mit Sitz in Zürich floriert das Geschäft auch in der Rezession. Das Unternehmen konnte mehr Schokolade verkaufen. Barry Callebaut ist damit eine Ausnahme in der Schoki-Branche, denn Kakao, der wichtigste Bestandteil der Schokolade, ist rar, gefragt und zurzeit so teuer wie seit 30 Jahren nicht. Das macht den Herstellern Kummer. Manuel Rentsch.
Dass die Schweizer Schokoladehersteller Probleme haben mit dem hohen Kakaopreis, zeigt sich am Beispiel von Nestle, dem weltweit größten Schoki-Verkäufer. An einer Konferenz warnte die Nestle-Verkaufsvizepräsidentin Petrea Heinicke jüngst vor dem Engpass beim Kakao.
This is a very serious situation that we're in, leading to these high prices that we're seeing.
Die Situation sei ernst. Bereits 4 Jahre in Folge sei die Nachfrage größer als das Angebot. Das habe es noch nie gegeben.
For the fourth consecutive year, and this is unheard of for us, and it's even predicted for next year, could be the fifth year, going into what we call negative grind.
Auch im kommenden Jahr droht ein Engpass, befürchtet Nestle. Besser als Nestle und den anderen großen Schoki-Herstellern geht es dem größten Zulieferer der Schokoladeindustrie, Barry Callebaut. Die Firma mit Sitz in Zürich hat ein enges Netz mit den Lieferanten von Kakao aufgebaut. Wichtigste Partner ist die Elfenbeinküste. Dieses Land liefert gut 1/3 des weltweiten Konsums. Aus Afrika kommt fast 70% des Kakaos. In der Elfenbeinküste arbeitet Barry Callebaut mit 40 Kooperativen zusammen, bei welchen 47.000 Bauern angeschlossen sind. Seit 8 Jahren verstärkt Barry Callebaut auch die Präsenz in Tansania. Dort arbeitet die Firma bereits mit 20.000 Bauern zusammen. Jürgen Steinemann, Chef von Barry Callebaut.
Unser Ziel ist ja, wegen der Volumen, die wir für die Zukunft brauchen, für unser Wachstum, dass wir uns nicht kaprizieren nur auf ein Land, wie zum Beispiel Elfenbeinküste oder Ghana, sondern unser Ziel muss es eigentlich sein, dass wir überall dort, wo die Möglichkeiten gegeben sind, einen guten Kakao anzubauen, dass wir dort sind.
Für den Engpass von Kakao gibt es verschiedene Gründe. Die Trockenheit hat den Bauern zu schaffen gemacht. Und ein weiteres Problem ist, dass die Mehrheit der Kakaobäume in der Elfenbeinküste überaltert und wenig produktiv sind. Hier will Barry Callebaut Massnahmen ergreifen. Konzernchef Steinemann.
Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bäume konstant verjüngt werden, um nicht nur Volumen für heute zu haben, sondern auch Volumen für morgen zu haben.
Der Engpass beim Kakao hat innerhalb von 2 Jahren zu einer Verdoppelung des Preises geführt. Von dem Preisanstieg profitiert in erster Linie der Zwischenhandel und die Spekulanten, die an der Börse den Kakaopreis zusätzlich nach oben katapultiert haben. Ein weiteres Stück des Kuchens schneiden sich die Regierungen der Herstellerländer ab. Für die weltweit gut 5 Millionen Kakaobauern bleibt wenig übrig.
In den USA gibt es vorsichtige Anzeichen der wirtschaftlichen Erholung, auch auf dem Immobilienmarkt. Die Krise ist aber längst nicht ausgestanden. Vor allem steigt die Arbeitslosenrate wieder an und damit auch die Zahl der Leute, die ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können. Ihnen droht die Zwangsversteigerung ihrer Häuser. Auch Benny und Jenny Bevliadi aus Mountain House in Kalifornien sind in dieser Lage. Max Ackermann hat das Paar im Februar und im Sommer dieses Jahres bereits besucht und ihre Schwierigkeiten dokumentiert. Nun hat er die beiden an eine ganz spezielle Veranstaltung begleitet, in die vielleicht letzte Runde im Kampf um ihr Haus.
Der Cow Palace in San Francisco ist ein riesiges, ziemlich baufälliges Hallenstadion. Hier finden normalerweise Rodeos statt, Gewerbeausstellungen oder Großkonzerte. Doch heute sind die vielleicht 5000 Besucher nicht zu ihrem Vergnügen hier. Sie unternehmen einen vielleicht letzten, verzweifelten Versuch, ihr Haus vor der Zwangsversteigerung zu retten. Auch Benny und Jenny Bevliadi sind deswegen gekommen.
Our house will be on auction.
So I think in 2 weeks, either we get a help from NACA here or we have to leave the house.
In 2 Wochen müssen sie ausziehen, falls sie nicht doch noch Hilfe erhalten. Vielleicht heute von NACA, der Neighborhood Assistance Corporation of America.
The mortgage crisis came and NACA responded.
Auf einer sogenannten Save the Dream Tour quer durch die USA versucht NACA mit Massenhypothekarverhandlungen in Sportstadien und Kongresszentren notleidenden Hausbesitzern zu helfen und gleichzeitig Öffentlichkeit zu schaffen. Denn wer massenhaft Menschen in den Ruin treibe, soll seine Opfer auch sehen müssen, sagt NACA-Gründer Bruce Marks, der sich selber als gewaltlosen Bankterroristen bezeichnet.
If you're going to sign documents, that's going to result in tens of thousands of people losing their homes. We want you to meet those borrowers that you're foreclosing on.
Marx ist ein kleiner, drahtiger Mann, ein ehemaliger Wall Street Banker, der den amerikanischen Finanzplatz inzwischen für eine kriminelle Vereinigung hält. Die Banken zögen die Kunden über den Tisch, strichen Riesengewinne oder Staatshilfen ein und machten sich dann aus dem Staub. Um die Kundenbetreuung und die Schadensbegrenzung müssten sich dann private Organisationen wie NACA kümmern.
We do the job for them. So what you see here is a mobile servicing operation.
In der Arena des Cow Palace haben die NACA-Leute 350 mobile Arbeitsplätze aufgebaut. Hinter jedem Computer sitzt ein Hypothekarspezialist und versucht, den Ratsuchenden einen Ausweg aus der Finanzklemme zu zeigen. Die Bankenvertreter müssen anschließend nur noch zustimmen. Und sie tun es überraschend häufig.
My original payment was $22.30. My new payment is now $12.93.
Statt $2,230 im Monat bezahle sie neu nur noch knapp $1,300, verkündet eine Frau via Lautsprecher. Und sie ist nicht die Einzige. Jeder fünfte Teilnehmer an der Save the Dream-Veranstaltung könne noch am gleichen Tag einen günstigeren Vertrag abschließen, behaupten die NACA-Leute, und für die meisten anderen werde eine Lösung zumindest eingefädelt. Wegen solcher Aussichten sind Jenny und Benny in aller Herrgottsfrüh aus Mountain House 2 Stunden nach San Francisco gefahren.
We woke up really early. 4 o'clock in the morning, so to make sure that.
Doch vor dem Cow Palace erlebten sie eine unangenehme Überraschung. Schon um 6 Uhr früh war die Warteschlange furchtbar lang.
A long, very long line. I think a few thousand people.
Viele Ratsuchende hatten gar vor dem Halleneingang übernachtet.
We were actually not that early.
Erst gegen Abend waren Jenny und Benny endlich an der Reihe. Eine Hypothekarberaterin von NACA beugt sich über die Papiere der Befliadis.
Let me start doing that while you're doing this. Let me look at this working and I'll do something while you're working on that.
Benny und Jenny haben ihr Haus vor 4 Jahren gekauft für über $600,000. Doch dann platzte die Immobilienblase. Jetzt ist die Liegenschaft nicht einmal mehr halb so viel wert. Gleichzeitig brachen auch die Aufträge im eigenen Geschäft weg. Das Ehepaar verdient heute 40% weniger als noch vor 2 Jahren. Die Hypothekarzinsen sind unbezahlbar geworden. Seit einem Jahr schon versuchen die beiden bei ihrer Bank Zinsreduktionen oder gar einen teilweisen Schuldenerlass zu erwirken. Doch ihre Bank verweigerte das Gespräch. Erst jetzt, mit all dem öffentlichen Druck von NACA, bequemt sich ein Bankenvertreter dazu, die Unterlagen zu studieren, will aber noch nicht definitiv entscheiden. Jenny ist enttäuscht.
At this point I'm not really hopeful, so it's more a 50-50 chance, can be good or can be not so good.
Eines haben die Bevliadis immerhin erreicht, die Zwangsversteigerung ihres Hauses ist vorläufig vom Tisch. Ob sie aber nur eine Galgenfrist bekommen haben oder tatsächlich die Chance auf einen Neubeginn, das wissen die beiden noch nicht.
Wer an der Universität Wien in diesen Tagen eine Vorlesung im großen Saal anhören möchte, hat Pech. Der Hörsaal ist besetzt. Besetzt von Hunderten von protestierenden Studentinnen und Studenten. Sie und immer mehr Kollegen von anderen Universitäten beklagen den schlecht funktionierenden Hochschulbetrieb im Land. Und sie verlangen echte Verbesserungen und vor allem mehr Geld für die Bildung. Und sie protestieren so laut und schon so lange, dass sich auch das Parlament in einer Sondersitzung mit den Forderungen der Unzufriedenen auseinandersetzen muss. Der SÖ-Korrespondent Joe Schelbert.
Mehr Geld für die freie Bildung. Seit Wochen machen die Studenten auf die Misere an Österreichs Hochschulen aufmerksam. Überfüllte Hörsäle, Massenprüfungen, lange Wartezeiten selbst bei obligatorischen Lehrveranstaltungen und ein viel zu kleiner Lehrkörper für den steigenden Andrang von Studierenden. Allein diesen Herbst stieg die Studentenzahl wieder um 13%. Mehr Geld für die Unis lautet daher die studentische Forderung, damit der freie Zugang zu den Studien ohne weitere Eignungsprüfungen wieder ermöglicht werden kann, besser ausgestattete Bibliotheken, mehr Lehrräume, ein Ende der Verschulung, wie sie die sogenannte Bologna-Reform hervorgebracht hat, und vor allem mehr Dozierende. Während an der Uni Zürich zum Beispiel ein Professor auf 56 Studenten kommt, ist es in Wien einer auf fast 200. 2,5 Milliarden Euro beträgt das Hochschulbudget in Österreich. Auch der Regierung ist klar, dass dies angesichts der Lage an den Hochschulen viel zu wenig ist. Die Studentinnen und Studenten fordern mit Unterstützung vieler Dozierenden mindestens 1 Milliarde Euro mehr pro Jahr und längerfristig insgesamt gegen 4 Milliarden jährlich oder 2% des Bruttosozialprodukts, was etwa dem Durchschnitt der skandinavischen Länder entspricht. Wer Milliarden zur Rettung der Banken ausgebe, müsse auch in die Zukunft des Landes investieren können, so die Forderung der Studenten. Doch Österreichs Staatskassen sind leer. Selbst der sogenannte Forschungsförderungsfonds, einst ein Stolz der Hochschulpolitik, prüft seit langem keine Gesuche mehr, weil schlicht kein Geld mehr zu verteilen ist. An vielen Unis sind selbst Planstellen mangels Geld nicht besetzt. Während die oppositionellen Grünen an der heutigen Parlamentssondersitzung Nothilfen für die Hochschulen fordern, ist die Regierung bisher bloß bereit, mit den Studierenden den Dialog aufzunehmen. Die Misere an den Hochschulen selbst will sie mit weiteren Zugangsbeschränkungen bekämpfen. Konservative, die mit in der Regierung sitzen, fordern gar die Wiedereinführung der Studiengebühren. Ein ähnlicher Vorschlag kommt auch von der Haider-Partei BZÖ. Um den Andrang zu dämpfen und den Unis gleichzeitig Geld in die Hand zu geben, sollen Studenten künftig 5.000 Euro Einschreibegebühr zahlen, allerdings nur die ausländischen.
Ratings, Ranglisten also sind so fragwürdig, wie sie beliebt sind beim Publikum. Besondere Aufmerksamkeit, gewiss sind sich die Ratings des US-Finanzblattes Forbes. Heute ist eine neue Rangliste veröffentlicht worden und die gibt bereits zu reden. Es sind nicht die schönsten und nicht die reichsten, sondern zum ersten Mal überhaupt die mächtigsten der Welt. 67 sind es, aber zu reden gibt vor allem eine. Und der ist nicht auf Platz 1, sondern auf Rang 41. Martin Durer.
Ja, tatsächlich. Alle stürzen sich auf den 41. Er ist Mexikaner und heißt Joaquin Guzmán. Er ist CEO, das ist unverdächtig auf dieser Liste. Anrüchig aber ist sein Geschäft. Guzmán handelt mit Drogen. Er ist Chef des berüchtigten Kartells von Sinaloa. Und als solcher unter den mächtigsten der Welt im guten Mittelfeld. Wenn viele Journalisten erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass ein Drogenhändler in ein solches Rating kommt, sind sie naiv. Er gehört dahin, ohne Zweifel. Die Frage ist, warum nur Platz 41 und warum nur er? Die Forbes-Redaktion liefert keine schlüssige Antwort. Suchen wir sie also selbst auf der Liste. Zuvorderst auf Platz 1 steht unangefochten und mit großem Abstand Barack Obama, der Nobelpreisträger. Selbst dieses Resultat wird nicht ganz allen einleuchten, sicher dann nicht, wenn man daran denkt, dass Obamas Verteidigungsminister Gates jüngst sagte, die USA hätten den Krieg gegen die Drogen verloren, 37 Jahre nachdem sie ihn erklärt hatten. Also ist Guzmán, der sich angeblich in den nordmexikanischen Bergen versteckt, vielleicht doch mächtiger als der Herr im Weißen Haus. Die Frage muss nochmals anders gestellt werden, einfacher, grundsätzlicher. Was ist Macht? Auch hierauf antworten die Forbes-Redaktoren wortreich, also wolkig. Sie habe mit Reichtum zu tun, mit Einfluss, mit Durchsetzungskraft, also auch mit Gewalt. Das wussten wir alle, aber das führt nicht weiter. Ein Aphrodisiakum steht auch noch in der Aufzählung der New Yorker Rating-Redaktion. Vielleicht erklärt das den Spitzenplatz von Italiens Premier Berlusconi und den allerdings schlechten Schlussrang von Frankreichs Präsident Sarkozy. Andere Platzierungen aber nicht. Außer man fasst den Begriff weiter. Ein Aphrodisiakum ist eine Droge. Also ist Macht eine Droge und mit Drogen kommt man sicher zu Macht. Drogen? Jene des Mexikaners, ja, aber es gibt nicht nur sie, es gibt das Opium fürs Volk. Marx meinte damit die Religion und hätte den Papst vielleicht auch auf den 11. Rang gesetzt, vielleicht sogar noch weiter nach vorn. Aber zu Marx' Zeiten war Fußball noch nicht so allgegenwärtig und Fernsehen gab's nicht. Auch Internet war noch kein Thema und also noch kein Opium. Die Ölwirtschaft kam auch nach ihm. Was Marx nicht weiterdenken konnte, denken die Business-Redaktoren von Forbes zu Ende. Der mexikanische Drogenhändler ist in Gesellschaft von FIFA-Chef Blatter, dem IOC-Chef Roque, der Fernsehunterhalterin Oprah Winfrey, einem saudischen und einem venezolanischen Ölhändler, von Internet-Gurus und Religionsführern. Guzmans 41. Rang ist also überhaupt nicht erstaunlich.
Das war Martin Durer. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.